Ich gehöre mit meiner Familie zu dieser Gemeinde und ich arbeite als Psychotherapeut. Als junger Therapeut habe ich mich gefragt, was macht es denn mit einem Menschen, wenn er sich so lange mit sich selbst beschäftigt? 10, 20, 30 Stunden oder auch mal länger macht es Menschen nicht selbstbezogen. Schließlich geht es da um die eigene Geschichte, die eigene Persönlichkeit, die eigenen Beziehungen, das eigene Leben. Könnte es nicht passieren, dass jemand rauskommt aus einer Therapie und man denkt sich, gut, die Therapie mag vielleicht irgendein Übel beseitigt haben, aber es ist noch ein größeres Übel rausgekommen, diese Person kreist nur noch um sich selbst. Das hat mich beschäftigt. Inzwischen, nach etlichen Berufsjahren, weiß ich, das ist nicht so. Menschen, die eine Therapie durchlaufen haben, sind in aller Regel aufmerksamer für andere. Die können sich leichter mal relativieren, müssen sich nicht zum Maß aller Dinge machen und sind auch eher in der Lage, andere in ihrer Andersartigkeit zu schätzen und zu lieben. Das hat mich beruhigt. Es gibt offenbar die Möglichkeit, sich in so einer Weise mit sich selbst zu beschäftigen, dass man hinterher selbstloser ist. Ich erzähle das, weil ich heute einen Weihnachtstipp von Johannes dem Täufer mitgebracht habe, wie du dich selbst loswirst. Wir hören auf den Bibeltext.
Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm: Rabbi, der bei dir war jenseits des Jordans, von dem du Zeugnis gegeben hast, siehe, der tauft und alle kommen zu ihm. Johannes antwortete und sprach: Ein Mensch kann nichts nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Ihr selbst seid meine Zeugen, dass ich gesagt habe: Ich bin nicht der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und ihm zuhört, freut sich sehr über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen.
Johannes und Jesus sind gleich alt und es gibt viele Parallelen in ihrem Leben. Als der Engel zu Maria kommt, hat er eine ergreifende, aber auch ein bisschen verstörende Botschaft für sie. Maria, du wirst schwanger werden, aber das Kind ist von Gott. Der Engel lässt die Maria aber nicht mit dieser Verstörung alleine, sondern fügt noch hinzu: Übrigens, Elisabeth aus deiner Familie ist auch schwanger. Elisabeth kann aber nicht schwanger werden, die ist uralt. Das heißt, sie kann nur schwanger werden, wenn irgendwas die Naturgesetze durchbricht. Und da geht es wahrscheinlich der Maria auf, genauso wenig wie ich ohne Mann schwanger werden kann, wenn nicht irgendwas die Naturgesetze durchbricht. Und schon bald macht sich Maria auf, reist zu Elisabeth und wird dort sehr gestärkt. Und Elisabeth ist die Mutter von Johannes dem Täufer und da ist diese Geschichte schon sehr verschränkt. Johannes und Jesus sind weitläufig verwandt und es geht immer weiter mit den Parallelen. Bei beiden fällt auf, schon in der Kindheit, Gott ist so stark mit ihnen in ihrer Persönlichkeit, in ihrem Leben am Wirken, dass es anderen sofort auffällt. Jesus ergreift als Jugendlicher den Zimmermannsberuf seines Vaters, während sich Johannes in die Wüste zurückzieht. Und nach dieser vorbereitenden Zeit gehen auch beide etwa zur gleichen Zeit an die Öffentlichkeit und haben eine ganz ähnliche Botschaft, nämlich: Leute, ihr habt Gott aus dem Blick verloren, kehrt um von euren falschen Wegen. Gott ist bereit, einen Neuanfang mit euch zu machen und er vergibt euch. Und jetzt gibt es zwei geistliche Kraftzentren zu dieser Zeit, eins in der Wüste, Johannes, eins in Galiläa, wo Jesus zu wirken beginnt. Und die Menschen fragen sich natürlich: Ja, an wem orientiere ich mich jetzt? Und das ist der Punkt, wo unser Predigttext einsetzt. Die Menschen kommen zu Johannes und sagen: Guck mal, da gibt es jemand, der tauft auch. Und er zieht auch die Menschenmassen an und die strömen zu ihm. Und an wen sollen wir uns denn halten? Und Johannes antwortet, ihr wisst es doch längst, ich habe es euch doch schon gesagt, ich bin nur der Wegbereiter. Das, was ihr an Jesus seht, das kann sich niemand anmaßen. Das muss von Gott geschenkt und bevollmächtigt werden. Ich bin sozusagen wie der Freund auf einer Hochzeit, der sich freut, dass der Bräutigam und die Braut zusammenfinden. Ich bin unwichtig in dem Prozess. Ich muss kleiner werden, während Jesus größer werden muss, oder in der vielen vertrauten Luther-Übersetzung, ich muss abnehmen, Jesus aber muss zunehmen. Und in diese Bewegung möchte ich uns heute Morgen reinnehmen, dass wir kleiner werden können, damit Jesus größer werden kann. Um ein Missverständnis zu vermeiden, muss ich an einem Punkt beginnen, nämlich seelischem und körperlichem Wohlbefinden, weil es gibt auch eine falsch verstandene, ungesunde Selbstlosigkeit, die gegen die körperlichen Bedürfnisse, gegen die seelischen Bedürfnisse lebt. Aber wer sich in das dauerhaft gegen seinen Körper lebt, bis er Beschwerden bekommt oder gegen seine seelischen Bedürfnisse lebt, dem geht es irgendwann so schlecht, dass sich die biologischen Selbsterhaltungskräfte melden und man beginnt automatisch mit sich selbst zu beschäftigen. Eine Ausnahme sind vielleicht Menschen, die chronisch krank sind. Wenn ich die kennengelernt habe, habe ich immer gestaunt, wie das möglich ist, dass jemand häufig Schmerzen hat oder andere Beeinträchtigungen und es trotzdem schafft, sich von sich selber zu lösen und ganz für den anderen da zu sein, ganz für etwas anderes da zu sein. Aber das ist übermenschlich schwierig. Und wenn ich mir in Erinnerung rufe, wenn mich so eine kleine Männergrippe erwischt, wie selbstbezogen ich werde und wie einige Tage alles um meine Genesung greift, habe ich da einen großen Respekt, wie das Menschen schaffen. Aber das ist unglaublich schwierig und ich denke, das schafft niemand von einem Tag auf den anderen. Das ist ein großes Persönlichkeitswachstum. Und solange man sich das aussuchen kann, ist es gut, in das seelische und körperliche Wohlbefinden zu investieren, weil es eben die Selbstlosigkeit eher trägt, wenn sich nicht ständig irgendwas meldet, wo man sagt, mir geht's nicht gut. Wir dürfen uns auch Johannes nicht als jemanden vorstellen, der sich körperlich und seelisch runtergewirtschaftet hat. Klar, der hat sehr einfach gelebt. Der hat sich zum Beispiel von dem ernährt, was die Wüste so hergegeben hat. Die Bibel sagt Heuschrecken und wilder Honig, wahrscheinlich als Beispiel für das, was so die Wüste an Ernährung hergibt. Das war auch für damalige Verhältnisse nicht besonders lecker, aber das reicht, um sich zu ernähren, gesund zu bleiben. Jetzt in diesem Monat hat die EU-Kommission die Wanderheuschrecke als Lebensmittel zugelassen. Das ist also eine gute, vollwertige Kost. Johannes hat auch in seiner Kleidung mit dem Vorlieb genommen, was die Wüste geboten hat. Er hat Kleidung aus Kamelhaar getragen, weil in der Wüste einfach das Kamel das Nutztier ist. Das war sicher nicht so bequem wie andere Kleidung, war sicher nicht so schick, aber er hat es genauso warm wie alle anderen in dieser Zeit. Und wir dürfen deswegen davon ausgehen, dass es Johannes gut ging. Der war viel in der Natur, hatte wenig Stress, er hat in Gemeinschaft gelebt, er hatte ja auch einen Schülerkreis. Und das hieß damals wirklich so eine Lebensgemeinschaft, wo man viel Leben geteilt hat. Er hatte gute Bedingungen, eine intensive Gottesbeziehung zu pflegen. Und er hat auch gemerkt, dass sein Einsatz sich lohnt, dass er wirklich was bewirkt mit seinem Leben und mit seinen Worten. Also wir müssen davon ausgehen, dass es Johannes ganz gut ging. Natürlich ist es bei Johannes noch naheliegender, das andere zu betonen, dass er sehr frei war gegenüber seinen Bedürfnissen. Hat sich sehr zurückgezogen und einfach gelebt. In unseren Bedürfnissen gibt es ja so eine verhängnisvolle Neigung zum immer mehr, weil es eben immer noch leckerer geht, weil es immer noch spannender geht, weil es immer noch bequemer geht, weil es immer noch interessanter geht. Und wir können uns bei anderen Menschen auch immer mehr Anerkennung, Wohlwollen, Sympathie und Unterstützung einsammeln. Und irgendwann können sich unsere Bedürfnisse so verselbstständigen, dass uns Dinge, die wir gar nicht brauchen, wie überlebenswichtige Grundbedürfnisse vorkommen. Und dann beginnt man, um die eigenen Bedürfnisse zu kreisen, und es wird immer schwerer, sich mal von sich selbst zu lösen. Deswegen muss die Freiheit von den eigenen Bedürfnissen immer wieder neu errungen werden. Dazu haben wir in der christlichen Tradition eine Menge gute Übungen, die uns immer mal wieder schulen, zum Beispiel die Sonntagsruhe, wo man sich zwingt, mal nicht zu arbeiten. Ich arbeite eigentlich sehr gerne, und es gibt kaum Sonntag, wo ich nicht leichte Entzugserscheinungen bekomme. Vermutlich so eine Angst vor einer inneren Leere oder Langeweile, manchmal auch so eine Sorge, wenn ich nicht doch noch irgendeine Erledigung reinschmuggle, wird es vielleicht in der nächsten Woche ein bisschen eng. Aber dieses gegen solche Bedürfnisse, sich zu zwingen, mal in die Ruhe zu kommen, ist erstens total wohltuend, und zweitens schult uns das, mal frei zu werden von anderen Bedürfnissen, um eben einer Sache Raum zu geben, die noch wichtiger und wohltuender ist. Und es gibt eine Menge andere Dinge, die uns schulen in diese Richtung, wie zum Beispiel einen Fastentag einzulegen, mal ein paar Stunden in die Stille zu gehen, mal zu spenden, ein bisschen über die Komfortzone hinaus, mal das Ego zurückzustellen und sich zu entschuldigen. Alles Dinge, die erstmal sehr gegen diese natürlichen Bedürfnisse gehen, aber einem helfen, frei zu werden. Johannes hat für seine Berufung eine sehr große Freiheit von seinen eigenen Bedürfnissen gebraucht, um einfach sehr, sehr verfügbar zu sein für Gott. Aber so ein bisschen davon wird jeder von uns brauchen, und das kann ein gutes Training zu sein, immer mal wieder sich auf solche Übungen einzulassen, die unsere Freiheit von den seelischen und körperlichen Bedürfnissen schulen. Das macht uns auch frei für den nächsten Schritt, überhaupt Raum zu schaffen in unserem Leben. Und da kann das Vorbild von Johannes dem Täufer so eine richtige Bußpredigt an uns sein, die vielleicht sagt: Mensch, dein Leben ist so voll, wo willst du überhaupt noch Platz haben, um auf das Beziehungsangebot von Jesus zu antworten oder ihm ein Beziehungsangebot zu machen? Wo haben überhaupt Menschen Platz? Wo haben Bedürfnisse Platz, die also Anliegen Platz, die vielleicht größer und wichtiger sind als du im Augenblick? Und er würde uns vielleicht sagen: Schaff doch wenigstens ab und zu mal irgendwo eine Wüste in deinem Leben, Räume, die frei bleiben, wo du verfügbar bist, wo du Platz hast in deinem Herzen, in deinem Denken und in deinem Terminkalender. Es ist heute vielleicht besonders schwer, sich nicht von diesen tausend Sachen verführen zu lassen, die unser Leben ganz voll machen können. Aber im Grunde gab es zu Johannes Zeiten auch genug Ablenkung, und er musste sich zurückziehen, um sein Leben auch frei zu halten und Raum zu schaffen. Wenn man sich jetzt ganz praktisch fragt, wie kann das denn aussehen, dass man Raum schafft in seinem Leben, dann sind es diese tausend kleinen Entscheidungen, die in der Summe aber einen großen Unterschied machen. Jede App zum Beispiel, die du installierst, fügt deinem Leben irgendwas Kleines, Gutes, einen kleinen Nutzen hinzu, aber du bindest auch ein Stück deiner Aufmerksamkeit. Jeder Gegenstand, den du anschaffst, muss ja irgendwie verstaut werden, benutzt werden, vielleicht auch gepflegt werden, repariert werden, irgendwas entsorgt werden. Also jeder Gegenstand bringt natürlich irgendwas Kleines, Gutes zusätzlich in dein Leben, aber es nimmt auch Raum in deinem Leben. Jede Zusatzaufgabe, die du in deinem Job annimmst, die zeigt, dass du eine wichtige, vielleicht unentbehrliche Mitarbeiterin bist und erhöht deine Karrierechancen. Aber jede Zusatzaufgabe füllt auch wieder ein Stück deines Lebens aus. Und sogar jedes Ehrenamt, das man übernimmt, ist natürlich ein wertvoller Einsatz. Aber es nimmt auch Raum im Leben. Und wenn man zu wenig Raum hat, ist es notwendig, solche Entscheidungen immer wieder so zu treffen, dass man sagt, okay, dieses Gute, was ich in mein Leben nehmen könnte, ist vielleicht der Feind des Besseren. Vielleicht nimmt das Gute, was ich da reinnehmen könnte in mein Leben, dem besseren Platz, nämlich meiner Verfügbarkeit, meiner Offenheit für Jesus, meiner Bereitschaft, mal auf irgendwas reagieren zu können, für irgendwas da ist, was jetzt nochmal wichtiger ist als die Sachen, die sonst mein Leben füllen. Und jedes Mal, wenn man sich zugunsten des Besseren gegen etwas Gutes entscheidet, ist es für unser Ich ein kleiner Tod, weil es stirbt ja eine schöne Lebensmöglichkeit, die wir auch noch haben. Aber gerade das ist eben der Weg zur Selbstlosigkeit, dass wir da immer wieder verzichten, bewusst Platz schaffen, den Raum schützen in unserem Leben, dass wir diese Verfügbarkeit haben. Dann können wir auch schon einen Schritt weitergehen, weil die Frage ist, wozu schaffen wir den Raum? Und wir schaffen diesen Raum, um Jesus einladen zu können in unser Leben. Das tun wir natürlich, weil wir es gewohnt sind, weil wir Christen sind, weil wir zu einer Kirche gehören. Vielleicht auch, weil Advent ist, aber im... Wo muss ich das Mikrofon wechseln? Bitte? Okay. Dann steige ich mal um. Dankeschön. Aber im Tiefsten schaffen wir Raum für Jesus und laden wir ihn ein, weil wir glauben, wenn wir Jesus gewinnen, dann gewinnen wir auch alles andere. Ein positives Verhältnis zur Welt, liebevolle Beziehungen, einen Sinn im Leben. Und letztlich gewinnen wir uns selbst auch wieder, nur in verwandelter Form, nicht mehr in Form unseres kleinen Ichs, sondern in Form eines Wirs, das lieben kann und tief in Beziehung sein kann zu anderen Menschen und zu Gott. Um das deutlich zu machen, gebraucht Johannes der Täufer das Bild von einer Hochzeit. Er sagt, ich bin gewissermaßen der Freund des Bräutigams und freue mich total über diese Hochzeit. Aber Jesus ist der Bräutigam und die Menschen, die sich mit Jesus verbinden, die sind die Braut. Wenn man sich fragt, was ändert sich für die Braut eigentlich durch die Hochzeit? Vor der Hochzeit isst und trinkt die Braut, sie arbeitet, sie hat Umgang mit ihrer Familie, sie pflegt Freundschaft. Und nach der Hochzeit macht sie das auch, sie isst und trinkt, arbeitet, pflegt Beziehungen. Aber trotzdem ist alles anders, weil sie das nach der Ehe von einer ganz anderen Basis, von einer gemeinsamen Basis aus macht. Und so ist es auch mit jedem, der sich mit Jesus verbindet. Er macht mehr oder weniger das Gleiche, aber eben von einer ganz anderen Basis, von einem ganz anderen Horizont aus. Wenn wir uns von dem Bild dieser Hochzeit inspirieren lassen, kommen wir auch auf ein paar Ideen, wie wir Jesus ganz konkret Raum in unserem Leben geben können. Und da kann ich Dinge empfehlen, die ich auch jedem Paar empfehlen würde. Nämlich, interessiert euch füreinander, kommuniziert und macht mal was zusammen. Wenn ich eine Freundschaft beginne, dann interessiere ich mich sehr für den anderen und es ist total spannend, man kann ewig Gespräche führen. Mensch, wie bist du denn aufgewachsen, aus welcher Familie kommst du, was hat dich geprägt, was war dir denn bisher wichtig im Leben, was ist dir im Augenblick in deinem Leben wichtig, wie setzt du Prioritäten, was hast du noch vor, wie sieht deine Zukunft aus? Das sind alles, wenn man sich für einen Menschen interessiert, Stoff für stundenlange spannende Gespräche. Und so können wir die Beziehung auch pflegen und Jesus Raum geben, weil bei Jesus ist sogar alles aufgeschrieben, was seine Geschichte ist, was ihn ausmacht, was ihm wichtig ist, was er vorhat. Und wir können zusätzlich noch die Geschichte, die Jesus mit einzelnen Menschen in der Geschichte, in der Kirchengeschichte hat, auch ablesen und können auch da sehen, wie Jesus nach diesen biblischen Zeiten weiter Geschichte schreibt, was ihm wichtig ist, wie er sich in das Leben von Menschen und in die Weltgeschichte einbringt. Und wir können das bei großen Leuten wie Martin Luther King, Mutter Teresa, Dietrich Bonhoeffer machen, aber wir können das auch hier bei Menschen, die uns hier begegnen, ganz aktuell sehen, Mensch, wie schreibt denn Jesus deine Lebensgeschichte weiter, wie zeigt er sich dir, wie macht er sich bemerkbar? Und auch das ist eine Möglichkeit, einfach Interesse für Jesus aufzubringen und ihn Raum füllen zu lassen in deinem Leben und deinem Denken und Fühlen. Wenn wir versuchen, mit Jesus zu kommunizieren, gibt es da natürlich eine Besonderheit, weil wir von unserer sichtbaren Wirklichkeit ja in eine unsichtbare Wirklichkeit hinein kommunizieren. Und auch da kann man Erfahrung sammeln und Sicherheit gewinnen. Ich beschäftige mich seit einiger Zeit mit Ansätzen, die Menschen in ihrem Gebetsleben begleiten. Und da geht es darum, dass Menschen sprachfähig werden Gott gegenüber, dass sie lernen, das Gott gegenüber auszudrücken, was ihnen wirklich wichtig ist und dass sie in der Lage sind, diese Ansprache von Gott oder diese Antwort von Gott auch wahrzunehmen. Und man muss irgendwie eine Sprache entwickeln dafür und das Naheliegendste, um so eine Sprache zu finden, sind natürlich erstmal die Bibeltexte, in denen die Geschichten von Jesus aufgeschrieben sind, in denen seine Reden und Gleichnisse festgehalten werden. Und diese Texte können eine Sprache werden, die mich so ein bisschen sprachfähig machen, mich überhaupt Jesus gegenüber auszudrücken, die aber in einer ganz persönlichen Weise zu mir sprechen können über das hinaus, was das damals historisch bedeutet hat, die mir zu einer Antwort auf meine Lebensfragen werden können oder mir mal irgend so einen Schubser geben in eine Richtung, auf die ich selbst nicht gekommen wäre. Und es gibt noch andere Dinge. Die Natur, die Schöpfung kann zu so einem Gleichnis werden, in dem ich mich ausdrücken kann und von Jesus ansprechen lassen kann. Die Spuren, die Jesus im Leben anderer hinterlassen haben, die können auch zu mir sprechen. Und manchmal erlebt man im Alltag auch Gedanken, Gefühle oder so kleine Zufälle, wo man denkt, naja, das ist nicht das unbedingt, was so typischerweise in mir vorgeht oder passiert in meinem Leben. Das könnte ich auch als eine Berührung von Gott interpretieren, die mir was sagt und die meine Kommunikation mit Gott aufrechterhält. Natürlich kann man sich dabei immer irren und man kann dabei auch Dinge falsch deuten, aber das ist überhaupt nicht schlimm, weil die menschliche Kommunikation sehr fehlerfreundlich ist. Man weiß es aus der Forschung, menschliche Kommunikation besteht viel mehr aus Missverständnissen als aus Verstehen. Trotzdem funktioniert es ja irgendwo. Und auch das reicht in der Kommunikation mit Jesus. Die kann holprig sein, die kann fehlerhaft sein. Es reicht, wenn sie dazu führt, dass die Liebe zu Jesus zunimmt und dass man irgendwie gemeinsam unterwegs ist. Eine dritte Anregung, die uns das Bild der Hochzeit gibt, ist, unternehmt mal was miteinander. Wenn ich frage, Jesus, was könnten wir denn miteinander machen, merke ich, dass Jesus unternehmungslustig ist und auch breite Interessen hat. Vielleicht wird er sagen, du, heute ist Sonntag, wir entspannen uns nur mal. Verbringen eine gute Zeit miteinander, wir müssen gar nicht so viel Worte machen. Ein andermal wird er vielleicht sagen, komm, feier mal. Ich möchte nicht, dass du so ein verknöcherter Christ wirst, der sich und anderen nichts mehr gönnen kann. Lade ihm mal ein paar Leute ein, ich werde dir Freude dafür schenken, eine Atmosphäre schenken, wo das richtig tief und gut ist. Oft wird Jesus aber auch sagen, du, da gibt es doch jemanden, der krank ist, den könnten wir mal besuchen. Da gibt es jemanden, der durch einen tiefen Schmerz geht, den könnten wir doch mal ermutigen. Und es gibt kaum was, was einen in der Beziehung mehr verbindet, als sich gemeinsam für was einsetzen. Und das kann auch ein Teil der Beziehungspflege sein. Und das sind schon Möglichkeiten, wie Jesus Raum finden kann, sich für ihn zu interessieren, zu kommunizieren, was gemeinsam miteinander machen. Wäre das ein Film hier, wären wir schon beim Happy End. Das Paar hat sich gefunden, alles ist gut. Aber es geht noch einen Schritt weiter, der vielleicht ein bisschen gruselig ist. Als Therapeut habe ich viel Einblick in Lebensgeschichten und ich begleite Menschen, die glauben und Menschen, die nicht glauben. Und wenn ich da den Vergleich habe, jetzt meine Arbeit über 20 Jahre, dann geht es Menschen, die eine Bindung an Jesus haben, einfach besser. Die haben eine höhere Lebensqualität, wenn ich das so vergleiche. Natürlich, wenn du gerade durch eine schwere Zeit gehst, durch eine Krankheit, durch einen Verlust oder ein Scheitern, dann wirst du natürlich einen Menschen finden, der nicht glaubt und bei dem alles glatt läuft. Und wenn du dich da vergleichst, schneidest du schlechter ab. Aber das ist ja kein sinnvoller Vergleich. Ein sinnvoller Vergleich wäre ja, ich gucke mir jemanden an, der einen ähnlichen Schicksalsschlag erleidet und ohne Jesus unterwegs ist und wie es dem geht. Und da habe ich auch viel Einblick. Und es geht einem wirklich viel besser, wenn man eine schwere Zeit in der Bindung an Jesus durchlebt und darauf zurückgreifen kann. Das ist eine große Ermutigung für die Jesus-Nachfolge. Für unser Thema heute Morgen hat das aber eine bittere Pointe, weil dann ist es doch gar keine Selbstlosigkeit. Dann ist es doch nur ein gesunder Egoismus, mit Jesus unterwegs zu sein. Und wenn wir wirklich selbstlos werden wollen, müssen wir noch einen Schritt weitergehen und Johannes der Täufer wäre nicht Johannes der Täufer, würde auch nicht diesen letzten, ein bisschen gruseligen Schritt mit uns weitergehen. Als Johannes das ausspricht, ich muss kleiner werden, Jesus muss größer werden, gab es einen Schritt, der total naheliegend ist, dass er nämlich seinen Laden, seine Schule auflöst, zu Jesus geht und sich anschließt. Was wäre das für ein Jünger gewesen? Vielleicht die rechte Hand Jesu, eine Säule der jungen Kirche später. Wer wäre besser geeignet gewesen als Johannes der Täufer zu dieser Zeit? Aber das war nicht sein Weg. Johannes ist in der Wüste geblieben, ist auf Abstand geblieben, hat noch einen kleinen prophetischen Auftrag angenommen, bei dem er Kopf und Kragen riskiert hat. Er hat nämlich dem galiläischen König Herodes Antipas damit konfrontiert, als der einen sehr fiesen Ehebruch begangen hat, ist ins Gefängnis gekommen und schließlich hingerichtet worden und damit aus der Kirchengeschichte verschwunden. Und da ist es wirklich passiert, dass er nicht mehr weiter wichtig war. Als wir vor gut 10 Jahren hier in die Gemeinde zurückgekommen sind, wollte ich mir wieder einen Bibelkreis suchen. Und ich habe die verantwortliche Mitarbeiterin für die Bibelkreise angesprochen, sagt, ich hätte gerne einen Kreis, wo eine Person ist, die ganz tief und inspirierend glaubt und die mich ein Stück mitziehen kann, im Glauben weiterbringen kann. Diese verantwortliche Mitarbeiterin, die war eine sehr erfahrene Christin, hat ein Momentchen gezögert und dann gesagt, vielleicht ist er dran, dass du was weitergibst. Autsch. Also haben wir einen Hauskreis gegründet in unserem Stadtteil. Das hatte sich gerade so angeboten. Und gemessen an dem, was ich mir vorgestellt habe, war das wirklich nicht so der Knaller. Da ist eine Gemeinschaft entstanden für ein paar Jahre, die war auf eine schwer zu beschreibende Weise wertvoll. Und ich hatte doch so gute Absichten. Ich wollte tiefer und unerschütterlicher glauben. Ich wollte Gott leidenschaftlicher lieben. Ich wollte, dass Jesus meinen Charakter und mein Leben noch ein bisschen mehr prägt, dass ich das mehr verkörpern kann. Aber vielleicht ging es da gar nicht um meine persönliche Heiligkeit. Vielleicht ging es was wichtiger ist als ich selbst. Am Anfang des Glaubenslebens schenkt Gott oft eine ganz besondere Zuwendung. Und es kann einem vorkommen, als wäre das ganze Universum nur dafür da, um mir Gottes Liebe zu offenbaren. Aber früher oder später kommt im Leben von Glaubenden auch eine Strecke, wo Gott einem das zumutet, dass die Geschichte Gottes mit dem Menschen sich nicht um mich persönlich dreht. Das ist ja auch sonst im Leben so, wenn ich mich irgendwo in eine Wissenschaft investiere, in eine Kunst investiere oder in ein soziales Projekt, dann werde ich mal an dem Punkt stehen, wo ich merke, ich komme nur weiter, wenn ich hier ein Opfer bringe. Oder wenn ich sogar eine gewisse Beschädigung meines Lebens oder meiner Person in Kauf nehme, um mich einzusetzen für was, was wichtiger ist. Und ich glaube auch, man kann keine Ehe führen, ohne irgendwann an den Punkt zu kommen, wo man ein Opfer bringen muss und an seiner Persönlichkeit und seinem Leben sozusagen geschädigt wird, damit eben was gelingt, was größer ist als mein kleines Ich. Und so ist es auch im Glauben, wenn du gerade durch eine Wüstenzeit gehst, auch in deiner Gottesbeziehung, dann ist es vielleicht karg, es wächst nicht viel, es ist dürr und hart, aber das muss nicht sein, dass irgendwas falsch ist in deinem Leben. Vielleicht geht es einfach gerade nicht um dich. Vielleicht geht es um andere Menschen, vielleicht geht es um Gott selbst, vielleicht geht es um irgendwas in deiner Zukunft, was sich in dieser Zeit formt. Wenn du eine Entscheidung getroffen hast und jetzt vielleicht der Preis viel höher ist, als du denkst, dann muss das nicht sein, dass die Rechnung nicht stimmt. Vielleicht rechnest du so und sagen, hat mir das jetzt was gebracht? Und diese Rechnung geht so aus und sagen, nein, das hat sich nicht gelohnt. Aber vielleicht lässt sich die Rechnung erweitern und sagen, vielleicht gibt es andere oder etwas anderes, was wichtiger ist als du. Und dann geht eine Rechnung auf, die sich erweitert. Das kann sehr bitter sein, das kann sehr hart sein, aber du bist in solchen Phasen nicht allein. Wenn du möchtest, sind wir mit dir hier gemeinsam unterwegs. Und vielleicht ist deine Bindung an Jesus in solchen Lebensphasen sogar noch viel tiefer und enger, auch wenn das nicht mit so vielen guten Gefühlen begleitet ist. Außerdem, wenn du das dazu dient, dass du dich selbst loswirst, lohnt sich das total, weil es gibt nichts, was befreiender und entspannender ist, als wenn man sich selbst losgeworden ist. Ja, das ist der Weihnachtstipp von Johannes dem Täufer. Ihr dürft euch in den nächsten Wochen selbst loswerden. Und vielleicht gelingt es euch, wenn dann Heiligabend ist, dass ihr mit offenem Herzen, mit Raum in eurem Denken und Fühlen, mit Raum in eurem Leben vor der Krippe steht und dann das Jesusgeschenk ganz neu empfangen könnt. Eine frohe Adventszeit.